Wer kennt schon wirklich den sogenannten Finanzgarten? Er ist ein kleines Idyll hier im Zentrum von München. Wir hatten von irrwitzigen Planungen berichtet, die dieses Idyll vernichten würden. Heute hat Kollegin Annette Knote noch einmal zusammengefasst, warum dieses Idyll zu wertvoll ist, um es fast heimlich zu vernichten. Ich freue mich, liebe Annette Knote, dass du ins Studio gekommen bist. Grüß dich.
Grüß dich. Vielen Dank, Christina. Also der träumerische kleine Park, der Finanzgarten, war jahrhundertelang vor den Bürgern verschlossen. Kein Wunder, dass er vielen Münchnern nicht so bekannt ist wie der Hofgarten direkt daneben. Erst seit 1955 wurde der östliche Teil des Parks öffentlich zugänglich. Sein an das Landwirtschaftsministerium angrenzender Teil war nach dem Krieg von den Besatzern mit Garagen und einer Tankstelle bebaut und noch später freigegeben worden. Die Pläne, den historischen Park ganz wiederherzustellen, gab es gleich, aber es fehlte das Geld, das erst Mitte der 80er Jahre von Münchner Bürgern mit Spenden aufgebracht werden konnte. Die große Wiese, wo vor 350 Jahren vermutlich der Gemüsegarten des Theatinerklosters war, ist jetzt wieder von Bäumen umgeben. Was den Finanzgarten so bedeutsam macht, ist auch der Kontrast zum Hofgarten. Er ist als romantischer Landschaftsgarten angelegt und erhalten, mit gewundenen Wegen, die zusammen mit den großen alten Bäumen den Eindruck vermitteln, der Park sei viel größer, als er wirklich ist. Die Wege winden sich Richtung Osten sogar in die Höhe, denn der Abbé Salabert, der das Gelände vor mehr als 200 Jahren dem Theatinerkloster abgekauft und an seinem nordöstlichen Ende das heute als Prinz-Karl-Palais bekannte Schlösschen gebaut hat, ließ den Park auf den Ruinen einer alten Festung aus dem Dreißigjährigen Krieg anlegen. So kommt es, dass man von seiner höchsten Stelle aus hinunterschauen kann auf das Prinz-Karl-Palais und hinüberschauen auf die Staatskanzlei und die Wege, die zum Englischen Garten führen. Ein bisschen so wie auf den Bildern von Caspar David Friedrich. Nach Salaberts Tod gehörten Park und Palais erst dem Königshaus, dann dem obersten Rechnungshof und dann nach dem Ende der Monarchie dem Freistaat Bayern. Der überließ Palais und Garten den jeweiligen Finanzministern zur Nutzung. Eine Öffnung des Parks für die Bürger war seltsamerweise sogar noch weit nach dem Ende der Monarchie kein Thema. Erst nach und nach wurde den Münchnern bewusst, welches Kleinod ihnen, den Bürgern des Freistaats, gehört. Im Gegensatz zum Hofgarten ist der Park still und nicht überlaufen. Die Bänke stehen nicht dicht an dicht. Wer Ruhe sucht, hier findet er sie. Hier gibt es keine Touristenströme. Hier werden keine Selfies geklickt. Und weil die alten Bäume brütende Hitze und Sonne abschirmen, bieten sich auch die Künstlerstatuen nicht als Motiv an für Selfies im Stil von Ich und Chopin oder Ich und Heinrich Heine. Der Heinrich-Heine-Brunnen übrigens steht in einer Art Grotte, dem noch erhaltenen Rest des Untergeschosses eines Gartenpavillons, wie er Mode war zur Zeit der Romantik. Seit 2007 hat auch eine große Konfuzius-Statue im Park einen beeindruckenden und auch passenden Platz, denn von ihm stammt der Satz, wer Bäume pflanzt, wird den Himmel gewinnen. Seit 1955 wird der historische Park von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut. Es wäre zu wünschen, sie würde sich nicht nur um seinen Erhalt bemühen, sondern ihn erkennbar zugänglicher machen. Es gibt zwar entlang der Galeriestraße den historischen Eisenzaun, aber einen hässlichen Maschendrahtzaun an seiner Nordseite. Und es gibt nur drei Eingänge. Der beste ist der an der Galeriestraße gegenüber der Öffnung der Hofgartenarkaden. Wer aber schließlich hineingefunden hat in den kleinen romantischen Park, ist in einer anderen Welt. In einer versonnenen und beruhigenden Atmosphäre, die ein Fluchtpunkt sein kann im Trubel der Menschenmassen rund um die Residenz. Und auch ein Fluchtpunkt angesichts immer heißerer Sommertage.